Think Tax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer.
Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think Tax. Mein Name ist Hendrik Rosse und ich habe heute Benjamin im Studio. Hallo.
Hi Hendrik.
Servus. Wir tauschen uns heute mal über einen klassischen Fall aus, der aktuell viele umtreibt. Wie sieht es eigentlich mit den Begünstigungen aus? Willst du den Fall mal schildern?
Genau, es kommen immer wieder Mandanten zu uns, weil sie Unternehmen übertragen wollen, die nächste Generation, und die erbschaftssteuerlichen Begünstigungen spielen da ja immer eine große Rolle. Aber ich schildere erstmal den Ausgangsfall, den der Mandant zu uns getragen hat. Also der Mandant ist Unternehmer und Alleingesellschafter einer GmbH, die im produzierenden Gewerbe tätig ist. Das Unternehmen ist seit Generationen in Familienhand und hat einen Wert von ca. 100 Millionen, also eines der vielen klassischen Familienunternehmen in Deutschland. Der Mandant ist Ende 50 und er könnte sich grundsätzlich vorstellen, dass er sich jetzt Schritt für Schritt aus dem Unternehmen zurückzieht. Er hat auch zwei Kinder und hält die auch beide geeignet für die Weiterführung des Unternehmens. Allerdings sind sie ihm noch ein bisschen zu jung und ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Und er möchte ihnen eigentlich noch ein bisschen Zeit geben, sich einzugrooven und sich so ein bisschen in die Unternehmensführung einzufinden. Und deswegen möchte er eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht direkt an die Kinder übertragen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ausgangssachverhalt, den wir total oft sehen. Scheidender Unternehmer, die nächste Generation ist noch nicht so weit. Hendrik, was können wir ihm raten, damit er trotzdem noch in den Genuss der erbschaftssteuerlichen Begünstigungen kommt?
Genau, wie du sagst, Klassiker und dennoch richtig, ja, sich natürlich mit diesem Thema Unternehmensnachfolge zu beschäftigen, es sozusagen anzugehen und eben nach Lösungen zu suchen, wie man hier eben optimiert übertragen kann. Und wenn wir einfach mal einsteigen, steuerlich, du hast ja gesagt, er hat eine Kapitalgesellschaft, ist Alleingesellschafter. Und da sieht es erstmal so von der Begünstigung oder von der Begünstigungsfähigkeit her natürlich super aus. Ja, der Klassiker, es gibt ein Unternehmen und das ist ja genau das, was der Staat eben begünstigen möchte. Der Gesetzgeber, das halt sagt, wenn du ein Unternehmen hast, in dem Fall Anteil an einer Kapitalgesellschaft und deine Beteiligung ist größer, 25%, das Ganze auch noch EU-EWR-Raum, ja, dann kannst du eben diesen Anteil mal grundsätzlich schenkweise, ja, oder wie auch immer eben übertragen.
Genau, und das ist jetzt wieder ein sehr wichtiger Punkt, Hendrik, weil du hast gerade gesagt, am besten schenkweise. Die erbschaftssteuerlichen Begünstigungen, dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, unterliegen halt bestimmten Voraussetzungen, dass ich auch in deren Genuss komme. Und das lässt sich natürlich deutlich leichter gestalten, wenn man sagt, ich schenke zu Lebzeiten, als wenn man auf den Erbfall wartet und vielleicht sogar bis zum Erbfall überhaupt keine Vorkehrungen getroffen hat, weil dann wird es in der Regel scheitern, dass man in den Genuss dieser Begünstigungen kommt. Das Problem, und das ist jetzt auch hier im Ausgangsfall, ist eigentlich immer das: der Unternehmer hat das Unternehmen hochgezogen, es ist so sein Baby, er will es wirklich erst in die nächste Generation übertragen, wenn er weiß, dass er darauf vertrauen kann, dass das Unternehmen durch die Kinder dann auch vernünftig fortgeführt wird. Und das ist natürlich, das beißt sich so ein bisschen mit dem Imperativ, dass man es eigentlich schon am besten zu Lebzeiten übertragen sollte. Aber Hendrik, dafür haben wir jetzt in unserem Baukasten eine coole Lösung, richtig?
Genau, wir können natürlich das Unternehmen schon zu Lebzeiten, wie du gesagt hast, völlig richtig. Ja, wir sagen ja auch immer mit warmer Hand übertragen, weil dann kann ich gestalten. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, eben das Unternehmen zu übertragen. Und er kann natürlich an seine Kinder übertragen, das hier natürlich ein bisschen nicht so passend ist, ja, weil sie einfach noch nicht in dem Alter sind und auch mit der Verantwortung wahrscheinlich überfordert werden. Und eine Lösung könnte eben sein, das Unternehmen eben auf eine Familienstiftung zu übertragen.
Genau, und da haben wir dann schon mal den entscheidenden Vorteil, das Unternehmen ist sozusagen in der Stiftung und tatsächlich müsste sich dann auch die nächste Generation gar nicht mehr überlegen, wann übertrage ich denn weiter wiederum auf meine Kinder, weil das Unternehmen halt der Stiftung gehört, nicht mehr weiter übertragen muss und es unterliegt dann letztendlich nur alle 30 Jahre der sogenannten Erbersatzsteuer, also alle 30 Jahre unterstellt man, die Stiftung stirbt und überträgt ihr gesamtes Vermögen auf zwei Kinder. Das ist sozusagen die Fiktion, die dann da eingreift. Und auch da, genau wie beim ersten Übertragungsvorgang auf die Stiftung, geht es am Ende darum, können wir die Begünstigungsvorschriften des RBStG in Anspruch nehmen. Und diese Privilegierungen unterscheiden im Grundsatz eigentlich zwei Arten von Vermögen, nämlich einmal begünstigungsfähiges Vermögen, das ist sozusagen das gute Vermögen. Darunter fallen Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und Beteiligung an Personengesellschaften, also zum Beispiel bei einer KG, und Kapitalgesellschaftsanteile, allerdings nur, wenn die Beteiligung größer als 25% sind. Also in unserem Fall hat er 100, da hat er kein Problem, aber sollte die Beteiligung mal unter 25% sein, müsste man sich überlegen, ob man poolt mit anderen Gesellschaftern, bevor man schenkt, um in den Genuss der Begünstigung zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es neben diesem guten, begünstigungsfähigen Vermögen eben das böse, das schädliche Verwaltungsvermögen. Und das sind insbesondere bestimmte vermietete Grundstücke. Ich habe es gerade schon gesagt, Kapitalgesellschaftsanteile, die dann halt eben niedriger sind als 25%. So klassische Freizeit- und Luxusgegenstände des Unternehmers wie Oldtimer und Privatjets, die ja fast jeder hat. Und grundsätzlich auch Cash und Wertpapiere, wobei das da dann nochmal den Finanzmitteltest gibt, um zu gucken, ob die wirklich so schädlich sind, wie man zunächst denkt. Hendrik, wie geht es dann weiter, wenn wir diese beiden Vermögensarten dann eigentlich unterteilt haben? Wie kommt man dann zu der Begünstigung und welche Erwerbe unterscheidet man da?
Genau, ja, erstmal richtig beschrieben von dir. Wir clustern Vermögen in zwei Arten. Es gibt gutes und schlechtes Vermögen. Der Gesetzgeber geht quasi so ran, dass er sagt, per se will ich Unternehmen begünstigen. Ja, Stichwort Schutz von Familienunternehmen insbesondere, ja, und natürlich der Erhalt von Arbeitsplätzen ist da häufig die Argumentation für diese Befreiung, die Rechtfertigung. Wenn man dann das Gute und Schlechte sozusagen getrennt hat, ist es eben so, dieses schlechte Vermögen ist wie gesagt nicht begünstigt. Und beim guten Vermögen, bei dem eigentlich operativen Unternehmensvermögen, da muss ich jetzt eben gucken, wie hoch ist der Wert von diesem Unternehmensvermögen? Habe ich einen Wert von kleiner 26 Millionen Euro, spreche ich von einem sogenannten Kleinerwerb. Und wenn eben Betriebsvermögen übertragen wird im Wert von mehr als 26 Millionen, bin ich in einem sogenannten Großerwerb. Wenn wir von sogenannten Kleinerwerben sprechen, da sind wir eigentlich in dem Regime, wie wir es auch vor der Erbschaftssteuerreform 2016 hatten. Es gab eine sogenannte Regelverschonung und es gibt eine sogenannte Optionsverschonung. Die Regelverschonung sagt, vereinfacht gesagt, dass 85% des Wertes des Betriebsvermögens steuerbefreit bleibt. Also auf 15% muss ich Steuern zahlen. Das Ganze aber geknüpft an eine Behaltensfrist von 5 Jahren. Halte ich die ein, bleibe ich bei der 85%igen Steuerbefreiung. Halte ich diese nicht ein, weil ich zum Beispiel nach 3 Jahren gegen die Frist verstoße, habe ich eben anteilig gegen meine Behaltensfrist verstoßen und muss anteilig auch Erbschaftssteuer nachbezahlen. Bei der sogenannten Optionsverschonung kann ich eben auf Antrag sagen, dass ich eine 100%ige Steuerfreiheit auf mein Betriebsvermögen haben möchte. Das wird dann gewährt, ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, unter anderem auch an bestimmte Verwaltungsvermögensquoten, aber insbesondere an eine 7-jährige Behaltensfrist. Das heißt, ich muss hinten raus eben eine längere Zeit durchhalten und auch bei dem Thema Lohnsummentest muss ich hier eben höhere Quoten einhalten. Also mehr Beschränkungen für letztendlich mehr Steuerbefreiung.
Okay, super. Also das ist letztendlich der Kleinerwerb und hier im aktuellen Fall haben wir gesagt, das Unternehmen ist 100 Millionen wert. Da wären wir ja auf jeden Fall dann schon im Großerwerb eben von größer 26 Millionen. Und hier hat dann der Steuerpflichtige ein Wahlrecht. Er kann einmal zum Abschmelzungsmodell optieren. Das wäre der zweitbeste Weg. Oder er kann zur individuellen Verschonungsbedarfsprüfung optieren. Und das ist eigentlich das, wo man am Ende beim Großerwerb, wie wir ihn hier in dem Ausgangsfall haben, hin will. Weil, Hendrik, hier könnte man doch theoretisch in die Situation kommen, dass man eine komplette Steuerfreiheit der Übertragung des Unternehmens hinbekommt, korrekt?
Genau, das ist so, weil Hintergrund, also du hast es ja richtig gesagt, es gibt hier zwei Modelle und ich muss mich dann für eins entscheiden. Und das Abschmelzungsmodell, wie man schon aus dem Namen quasi entnehmen kann, hier schmilzt etwas ab und das ist die Höhe der Begünstigung. Die ist so ausgestaltet, dass ich quasi ab 90 Millionen Unternehmenswert überhaupt gar keine Begünstigung mehr bekomme. Das liegt daran, da wir ab 26 Millionen für jede 750.000 Euro, die wir die 26 Millionen übersteigen, also von 26 gehe ich auf 26.750 und so weiter und so weiter. Für jeden dieser Schritte reduziere ich meinen Verschonungsabschlag um 1 Prozentpunkt. Und wenn ich das quasi dann bis zum Ende durchtreibe, ist es einfach so, dass ich bei 90 Millionen keine Begünstigung mehr bekomme. Würde hier also der Antrag gestellt werden, auf Abschmelzungsmodell, wäre der komplett nutzlos, wir hätten überhaupt keine Befreiung.
Das wäre natürlich dramatisch und dann hätten wir natürlich eine Riesensteuer, ja, mit der Unternehmer dann wahrscheinlich die Liquidität des Unternehmens nicht nur komplett aufbauen würde, sondern es würde nicht mal ausreichen. Auf jeden Fall wäre das eigentlich das Ende des Unternehmens. Das heißt, in unserem konkreten Fall müssen wir in die Verschuldungsbedarfsprüfung kommen. Hier haben wir grundsätzlich zwar auch eine volle Steuerpflicht, aber hier kann auf Antrag die auf das begünstigte Betriebsvermögen entfallene Erbschaftssteuer erlassen werden. Soweit verfügbares Vermögen vorhanden ist, muss dieses zwar zur Begleichung der Erbschaftssteuer aufgewendet werden, aber wenn halt eben kein verfügbares Vermögen da ist, dann ist theoretisch eine Nullsteuer möglich, obwohl ich am Ende ein 100 Millionen Unternehmen übertragen habe.
Genau, du musst dir halt zwei Ebenen unterscheiden. Die eine ist, du guckst einmal in das Unternehmen rein, das du übertragen willst, guckst also in das Unternehmen, was 100 Millionen wert hat, was ist da an Verwaltungsvermögen drin, gibt es fremdvermietete Immobilien, gibt es irgendwie Aktien, Wertpapiere, die musst du dann zur Hälfte zur Steuerzahlung sozusagen einsetzen als Erwerber. Wenn du es aber schaffst, dass du kein Verwaltungsvermögen hast, weil du zum Beispiel von den ganzen Abschlägen profitieren kannst, die im Rahmen des Verwaltungsvermögenstests gemacht werden, dann kann die Stiftung, das ist quasi die Ideallösung, als Erwerber sagen, sie kann sich dann die Erbschaftssteuer erlassen lassen, weil sie dann quasi sagt, ich habe überhaupt kein Vermögen, das ich zur Steuerzahlung einsetzen kann, beziehungsweise das Einzige, was sie eben hat an Vermögen, ist ihr Grundstockvermögen, mit dem wir die Stiftung errichtet haben. Und vereinfacht gesagt, wenn du halt eine Stiftung errichtest mit Grundstockvermögen 300.000 Euro, hat die Stiftung 300.000 Vermögen. Davon muss sie die Hälfte zur Steuerzahlung einsetzen. In dem Fall wären das 150.000 Euro. Du würdest aber per se erstmal diesen gesamten Unternehmenswert aktuell noch auf eine Stiftung bekommen können, für zum Beispiel eine Erbschaftssteuer von 150.000 Euro in meinem Beispiel.
Das ist natürlich großartig und das ist letztendlich auch neben dem Gedanken, den der Unternehmer hier hat, meine Kinder sind noch nicht so weit, der zweite große Vorteil der Stiftung. Die Stiftung hat nahezu leere Taschen, wenn wir sie neu gründen. Sie hat einfach kein Vermögen und dann nutzen wir letztendlich diese Systematik des Erbschaftssteuerrechts aus, um unserem Mandanten hier eine Nullsteuer bei der Übertragung zu ermöglichen. Man muss hier allerdings nochmal sagen, wenn jetzt der Empfänger des Unternehmens, also der, auf den es übertragen wird, verfügbares Vermögen hat, dann ist es wiederum total dramatisch, weil dann kommen wir eventuell bis zu einer 100% Steuerbelastung dann bei der Übertragung. Also es ist tatsächlich so ein bisschen binär, wenn viel verfügbares Vermögen da ist, schlecht, wenn gar kein verfügbares Vermögen da ist, ideal. Ja? Also eine komplette Nullsteuer kann dann da rauskommen.
Genau, und du musst beim Erlassmodell halt ergänzend auch aufpassen, die Stiftung hat jetzt erstmal erworben, sie hat quasi gesagt, im Schenkungszeitpunkt, ich habe kein Vermögen, um diese Steuer zu bezahlen. Was du im Nachgang noch beachten musst, ist, dass die Stiftung auch für die nächsten 10 Jahre kein weiteres verfügbares Vermögen schenkweise erhält. Ja, das ist zum Beispiel relevant, wenn jetzt in der Familie andere Familienmitglieder die Stiftung als Erben einsetzen würden für zum Beispiel irgendwelches Privatvermögen, für irgendwelches schädliches Vermögen. Dann wäre die Stiftung im Nachgang bereichert, zum Beispiel nach 4 Jahren. Und müsste dann 50% davon einzahlen. Das heißt, du musst einmal auf den Punkt aufpassen und die Stiftung muss natürlich, sie ist im Erlassmodell, die Spielregeln einhalten im Nachgang, Stichwort Behaltensfrist, 7 Jahre und Lohnsummentest, damit wir dann nach 7 Jahren auch wirklich zum Ergebnis kommen und sagen können, ja, diese Schenkung ist steuerbefreit und das nicht nur im Zeitpunkt der Schenkung, sondern auch hinten raus nach Ablauf der Behaltensfrist.
Okay, also gerade jetzt hier bei dem Erlassmodell ist eben eine gründliche Nachsorge erforderlich. Man muss wirklich gucken und du hast gerade gesagt, es darf vor allem nichts mehr geschenkt, aber auch nichts vererbt werden. Ja, also wenn ich jetzt die Stiftung für Privatvermögen irgendwo als Erbin einsetzen würde, kommt man eventuell zu einem ganz schlechten Ergebnis.
Genau.
Super, Hendrik, vielen Dank. Wir haben dann ja natürlich jetzt eine tolle Lösung hier für den Mandanten gefunden, um ein Unternehmen von 100 Millionen Euro steuerfrei in die nächste Generation zu übertragen. Wir haben auch hier wieder gesehen, die Stiftung ist sicherlich kein Allheilmittel, aber halt eben auch in dieser Konstellation jetzt gerade das, was es uns ermöglicht, eigentlich schon zu Lebzeiten zu übertragen, auch wenn die Kinder noch nicht so weit sind und am Ende steuerfrei aus so einer Übertragung rauszugehen. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, wenn wir demnächst wieder was aufnehmen.
Vielen Dank.